Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast des Standard. Auf der Suche nach Intimität und Liebe wenden sich immer mehr Menschen künstlichen Intelligenzen und Sexrobotern zu. Wie intensiv sind diese virtuellen Beziehungen bereits und welche Folgen haben sie für unsere Gesellschaft? Jessica Schuka, willkommen in unserem Podcast.
Lieben Dank, dass ich da sein darf.
Frau Schuka, Sie erforschen als Psychologin ein Gebiet, das die meisten von uns wohl nur aus Filmen kennen. Da geht es um Roboter, die die Partnerin oder den Partner ersetzen sollen, um künstliche Intelligenzen, in die man sich verliebt. Ich würde sagen, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie ist denn der aktuelle Stand heute? Wie realistisch sind Sexroboter schon und KI-Freundinnen? Und vor allem, wie definiert sich das überhaupt?
Also die Robotik ist, sage ich jetzt mal so, für den Moment zumindest ein wenig hinter den Erwartungen geblieben im Hinblick auf die Entwicklung. Also wenn man sich so die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, und so lange beschäftige ich mich mit dem Thema, mal anschaut, dann sieht man ganz klar, dass wir nicht bei Ex Machina sind, so wie sie sich das ganz viele Leute natürlich auch vorstellen, oder Boston Dynamics, diese Art von ingenieurstechnischer Meisterleistung, wirklich einen menschengroßen Körper zu bauen, der dann auch noch dazu geeignet ist, so einen sehr stark physikalischen Akt zu vollziehen, ist sozusagen keine Realität. Also was heutzutage gemacht wird, ist, dass hyperrealistische Sexpuppen mit Motoren ausgestattet wird, aber vor allen Dingen im Kopfbereich. Es gibt auch erste Prototypen, die das auch im Torso machen. Aber es ist wirklich natürlich auch wahnsinnig teuer. Teuer in Erwartung. Wenn Dinge kaputt gehen, muss man das Modell sozusagen einmal durch die halbe Welt schicken, damit es wieder repariert wird. Also es ist nicht so alltagstauglich wie beispielsweise die Intimität, die jetzt auch mit Technologie erlebt werden kann im Sinne von Large-Language-Modellen und diesen ganzen Companion-Apps.
Sie haben Ex Machina schon angesprochen, diesen Film, der für viel Aufregung gesorgt hat, wo Bots oder Roboter und vor allem weibliche Roboter dann irgendwie nicht nur eine Persönlichkeit entwickeln und ein eigenes Bewusstsein, sondern auch zu Liebhaberinnen werden. Warum ist daraus nichts geworden aus diesem Traum?
Naja, erstmal ist die Frage zu stellen, ob es überhaupt ein Traum
oder
Albtraum ist.
Oder Albtraum, wie man sieht.
Also das sind halt alles Visionen und ist es auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass heute in 50, in 100 Jahren die Modelle sehr viel weiter sind, die Technologien sehr viel weiter sind. Man muss aber auch tatsächlich einfach feststellen, dass heutzutage ganz viele Dinge auch von sozioökonomischen Strömungen und Kultureinflüssen tatsächlich auch abhängig sind. Und damit spiele ich so ein bisschen an, auch beispielsweise auch Einflüsse aus der Politik. Man muss einfach sagen, dass diese Unternehmen, die halt in dieser Branche tätig sind, ganz oft von Investoren auch abhängig sind, die wiederum sind vom politischen Klima auch abhängig. Das heißt, auch hier die Investitionen zu bekommen, um dann Produkte zu entwickeln, die Marktreife haben. Also was wir häufiger tatsächlich sehen konnten, ist, dass die Produkte, die entwickelt worden sind, auch gar nicht zur Marktreife gekommen sind, weil eben vorher dann Investoren abgesprungen sind, aus so vielen unterschiedlichen Gründen. Faktisch muss man sagen, dass diese Vorzeigeroboter, die man sieht von Boston Dynamics, ist wohl das, würde ich sagen, was jetzt am weitesten in der Robotik fortgeschritten ist. Aber auch das ist ja nichts, was man sich jetzt einfach für nach Hause irgendwie bestellen kann. Auch die Assistenzroboter im Hinblick auf Home Assistance sind auch noch nicht da, wo wir es potenziell erwartet hätten auf eine Art. Wir sehen, dass zum Beispiel auch europäische Robotikfirmen tatsächlich im größeren Stil auch einfach pleite gehen und nicht funktionieren. Also es ist sicherlich interessant, dass vor allen Dingen dieser Hardware-Markt sehr hinter den Erwartungen bleibt und dass dieser Software-Markt mit AI-Companions sozusagen komplett durch die Decke geht. Diese Dinge, die wir sehen bei Ex Machina, diese Erwartungen, die dadurch implementiert werden, genauso wie wir immer mal wieder, dann sehen wir irgendwie den Roboter Sophia als erster Digital Citizen und all diese Vorzeigemodelle, die sind alle geskriptet oder in den Filmen werden sie von Menschen gespielt. Das heißt, das hat tatsächlich, was wir medial von der Robotik erleben, relativ selten was mit der Alltagsnutzung von robotischen Systemen zu tun. Muss man auch einfach mal ganz klar sagen, diese Dinge sind nicht realistisch.
Okay, dann haben wir das mal geklärt. Kommen wir auf diese Companion-Apps zu sprechen. KI-Chatbots erleben seit einigen Jahren einen riesigen Aufwind. Es hat begonnen mit ChatGPT und ähnlichen Programmen. Aber eben, es gibt mittlerweile auch KIs, die sind darauf spezialisiert, Beziehungen herzustellen oder zu ermöglichen. Da wäre die erste Frage für mich: Wie groß ist dieser Markt und wer nutzt diese Bots vor allem?
Wenn wir von General Purpose Models sprechen, wie ChatGPT beispielsweise ja eins ist, dann ist der Markt unglaublich groß. Also wir sehen unglaublich unterschiedliche Zahlen im Hinblick auf die Prävalenzraten, also wie viele Menschen das sozusagen nutzen. Aber wenn wir wirklich darüber sprechen, E-Mails im Alltag formulieren, Rezepte sich ausdenken, so diese ganz normalen Assistenzdinge, ist eine unfassbar breite Nutzung unterschiedlicher Altersstufen. Also es gibt auch nicht dieses, das nutzen nur die jungen Menschen, sondern das ist wirklich sehr weit verbreitet mittlerweile. Dann wird es natürlich den Schritt intensiver auf einer sozialen Ebene im Hinblick auf beispielsweise therapeutische Nutzungen mit sozialen Problemen. Da sieht man so ein bisschen, dass das auch unter der Jugend noch ein bisschen größer akzeptiert ist. Also dass vor allen Dingen junge Menschen irgendwie, wenn sie ein soziales Problem haben, einen Streit haben, tatsächlich diese Systeme auch fragen, wie soll ich mich jetzt im Idealfall irgendwie verhalten, hast du Ideen? So, und dann kommt natürlich nochmal diese extra Gruppe von Menschen, die wirklich innerhalb der Nutzung eine so tiefe Bindung aufbauen, dass sie irgendwann auch sagen, ich habe romantische Gefühle für dieses System entwickelt. Und wir unterscheiden aber so ein bisschen schon zwischen diesen General Purpose Models wie ChatGPT, was eigentlich nicht wirklich dafür genutzt oder gemacht wurde, aber tatsächlich auch per Jailbreak sehr easy dafür genutzt werden kann. Wenn man dem System einfach sagt, das ist dein Name, nenn mich so, verhalte dich so, dann geht es relativ einfach, da quasi das System sozialer zu machen, als es eigentlich gedacht war. Wobei man auch schon sagen kann, so viel kann ich spoilern an der Stelle. Also wir haben einen großen Langzeitdatensatz vorliegen, wo wir sehen, zwischen dem normalen ChatGPT und dem gejailbreakten ChatGPT ist in der Sozialität überhaupt kein Unterschied. Auch das Normale ist extrem sozial, verhält sich extrem so, als hätte es eine Art von Persönlichkeit und Bewusstsein. Also das ist nicht verwunderlich, dass Menschen da irgendwie eine Persona drin sehen. Und dann gibt es diese Companion-Apps, Replica, Character AI, Nomi AI sind so Namen, die sozusagen dafür gemacht sind, die nutzen Large-Language-Modelle als Basis. Und dann kann man da eine ganze App drumherum nutzen und sich dann eine Persona ausdenken. Die hat einen Namen, die hat irgendwie eine Art von Geschichte. Und dann kann man sozusagen eine Beziehung aufbauen. Und das wird mehr oder weniger kommerziell genutzt. Das heißt, man kann eventuell zum Beispiel bei Replica dann auch für einen Pro-Modus dann den romantischen Partner-Modus freikaufen sozusagen. Also da gibt es unterschiedlichste Modelle, aber das ist so das, was irgendwie im Moment da auf dieser Ebene passiert.
Sie haben die Zielgruppen bei den General-Purpose-Apps angesprochen. Wer nutzt denn diese Companion-Apps?
Wir sehen keine typische Nutzergruppe. Es ist nicht so die einsame Person, die irgendwie zu Hause sitzt und sonst kein Sozialleben hat. Und total oft ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die sehr intime Beziehungen zu diesen Large-Language-basierten Chatbots aufbauen, tatsächlich auch nicht anfangen, mit dieser App zu interagieren, mit dem Ziel, ich möchte mich verlieben oder ich möchte jetzt irgendwie eine Art von Partner mir daraus entwickeln, sondern wir haben Geschichten bei unseren Studien gehört von Leuten, die eine Sprache lernen wollen und auf einmal merken die, dass das irgendwie sich irgendwohin entwickelt. Also selten ist es so, dass die Leute wirklich sagen, ja, und ich installiere mir jetzt einen Partner sozusagen.
Also dieses Klischee, dass nur junge, vereinsamte Männer solche Bots nennen, das kann man nicht bestätigen.
Das kann man nicht bestätigen und tatsächlich ist diese Idee, dass diese soziale Chatbot-Nutzung sehr stark mit Einsamkeit zusammenhängt, ein bisschen in Frage zu stellen. Wir sehen aktuell keinerlei Daten, also weder bei uns jetzt in der Gruppe noch irgendwie auf internationalem Level habe ich bisher Daten gesehen, die in irgendeiner Form diesen Zusammenhang stark darbilden. Ich verstehe, woher diese Idee kommt, im Sinne von jemand ist einsam und dann nutzt man diese soziale KI und dann sind alle sozialen Bedürfnisse in irgendeiner Form stimuliert. Aber ich glaube, das wird diesem komplexen Phänomen von Einsamkeit nicht wirklich gerecht. Und genauso ist nicht jede Person, nur weil die Technologie da ist, auch sozial rezeptiv dafür. Das heißt, es ist nicht für jeden auch interessant, für jeden irgendwie spannend, für jeden überhaupt eine Option.
Ich würde sagen, wir kommen auf das Thema Einsamkeit nochmal zu sprechen. Vorher möchte ich noch wissen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir Maschinen so viel andichten, dass wir das Gefühl haben, wir können mit denen eine Beziehung anfangen oder intim werden. Wir wissen ja zumindest in der Theorie alle, das sind nur Codes, das sind Algorithmen. Wie kommt es dazu? Was macht diese Beziehungs-KI so menschlich?
Auch die Leute, die in sehr intimen Beziehungen mit Chatbot-basierten Systemen sind, wissen auch alle, dass das keine Person ist, die dahinter steht. Ich glaube, das ist total wichtig, mal mit diesem Stereotyp aufzuräumen, dass die Leute irgendwie anfangen zu halluzinieren. Also die wünschen sich vielleicht, dass die irgendwann eine Person treffen, die sich so verhält wie dieser Chatbot. Aber die wissen alle, dass diese Persona, mit dem die schreiben, dass das kein existierender Mensch ist. Die Tatsache, dass wir trotzdem darauf sozial reagieren, hat nach der Media Equation Theory sozusagen drei Auslöser. Eine Technologie muss demnach natürlich sprachlich sein, also quasi unser soziales Schmiermittel Sprache nutzen. Es muss interaktiv sein, das heißt, ich gebe was ein und es kommt irgendwas zurück. Und es mimikt ja auch diese soziale Dynamik, die wir kennen zwischen Menschen. Und auf der letzten Punkt eine soziale Rolle erfüllen. Und das tun alle diese Chat-Systeme sozusagen. Und dass das funktioniert, sehen wir auch in einem ganz schönen Parallelphänomen, nämlich Catfishing oder Long-Distance-Beziehungen, wo Leute sich auch nicht sehen, vielleicht nie gesehen haben und trotzdem entweder sich stark verlieben in diese anderen Personen, ganz große Gefühle aufbauen, in, wie gesagt, Catfishing-Fällen, also diesem Phänomen, dass Menschen sich verlieben und dann eventuell sogar ganz viel Geld an andere Menschen zahlen, weil die dann so tun, als wenn die in Not lagen, sehen wir ja sogar, dass die bereit sind, ihr eigenes Hab und Gut für diese geglaubte Liebe aufzugeben. Also, dass wir auf Basis von nur Spracheindrücken Gefühle entwickeln, ist tatsächlich überhaupt nichts Neues.
Sie haben die großen Gefühle angesprochen und dass man da auch sehr intim wird, nur auf Basis der Sprache, stellt für mich die Frage in den Raum, wie sicher ist das denn, wenn man da seine intimsten Gedanken teilt mit einer KI wie Nomi, glaube ich, haben Sie genannt, oder anderen Programmen?
Gar nicht sicher. Also da gibt's die einfachste Antwort ist wirklich zum aktuellen Zeitpunkt absolut unsicher. Also wenn Sie jetzt vor allen Dingen auf Datenschutzproblematiken ansprechen, wir sind da in so einem interdisziplinären Konsortium dran und es ist selbst für mich immer wieder shocking zu sehen, dass auch der Europäische AI Act nur sozusagen eine solide Basis darstellt, aber dem jetzt auch hinterherzugehen und wirklich die Unternehmen dazu zu zwingen, dass sie sich datenschutzkonform Verhalten sozusagen, ist gar nicht mal so einfach und zu prüfen, ob das dann wirklich auch datenschutzkonform sozusagen ist. Denn die Daten, die dort eingegeben werden, die sind nach dem AI Act, dem europäischen KI-Gesetz, würde ich mal so sagen, als sensibel einzustufen. Und das bedeutet, dass die eigentlich mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe in irgendeiner Form gehandelt und verarbeitet werden müssen. Aber wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt nicht ansatzweise, ob diese Daten angemessen anonymisiert sind, wenn sie zum Beispiel zu neuen Trainingszwecken benutzt werden, ob sie für neue Trainingszwecke, für neue Modelle, für neue Large-Language-Modelle genutzt werden. Es ist absolut wilder Westen aktuell. Und es gibt genug Apps und genug Beispiele, wo zum Beispiel nicht genug anonymisiert wurde, sodass die Trainingsdaten quasi in neuen Chats wieder aufgetaucht sind, dass Leaks da waren, das heißt, dass irgendwelche Chatverläufe halt auch online gestellt worden sind. Also da gibt es so unglaublich hohe Lücken gerade und die problematisch sind. Aber also von daher ist die ganz einfache Antwort, dass es auf einer Datenschutzebene ist, das nicht sicher.
Gruselig, wenn man sich vorstellt, dass man die intimsten Gedanken mit jemandem teilt oder mit einer KI teilt und plötzlich taucht das irgendwo in einem Chat auf. Ich würde gerne darauf eingehen, welche Auswirkungen diese KI-Bots auf uns haben als Menschen und auch als Gesellschaft und damit anfangen, welche persönlichen Auswirkungen sie haben. Wenn wir jetzt mit KI-Bots nicht nur unsere intimsten Gedanken teilen, sondern auch eben eine Beziehung aufbauen, dann kommt es automatisch zu einer Erwartungshaltung auch, wie diese KI auf einen reagiert, welche Erwartungen sie einem erfüllt. Verlernen wir durch diesen Umgang mit diesen KI-Partnern langfristig vielleicht mit echten Menschen umzugehen?
Also auch da verstehe ich total, woher diese Idee kommt. Wir haben aber absolut gar keine empirischen Daten, die in irgendeiner Form auf diesen Effekt hindeuten. Das ist wirklich wichtig, dass man das einmal aufräumt, glaube ich. Das andere, was ich dazu, glaube ich, noch beitragen mag, ist tatsächlich diese Perspektive, dass in der Theorie gerade so ein bisschen ein Shift geht von nur weil soziale Skripte aus der Mensch-zu-Mensch-Interaktion und Kommunikation angesprochen werden, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem verstehen, das ist ein artifizielles Gegenüber und das ist ein Mensch. Und dementsprechend sind wir auch in der Lage, unsere Erwartungen an etwas zu tailern. Das heißt, wir verstehen schon, dass die KI quasi 24/7 für einen da ist und immer angesprochen werden kann und irgendwie immer diese Judgment-Free Zone ist. Und auf der anderen Seite verstehen wir aber genauso, das ist ein Mensch und der kann das aus Gründen X, Y und Z einfach nicht leisten sozusagen. Das heißt, es ist schon völlig in Ordnung, weil wir sehen ja auch, was wir auf der anderen Seite beim Menschen sozusagen unique haben, etwas, was wir bei den KIs zum Beispiel nicht erleben können. Das heißt, ich glaube, nur weil es menschlich kommuniziert, ist diese Idee, dass alles das, was wir dort erleben, die neue Erwartung an Menschen shaped, ich denke nicht, dass das realistisch ist, sondern ich denke, dass Menschen sehr wohl in der Lage sein werden zu verstehen, das ist eine KI, mit der kann ich bestimmte Dinge erleben und das ist in Ordnung. Und auf der anderen Seite ist er ein Mensch und der hat wieder die eigenen Erwartungsräume.
Ich sehe das natürlich aus einer medieninteressierten Perspektive. In unserem Geschäft sagt man immer wieder, es ist ein Kampf um die Aufmerksamkeit der Seherinnen und der Hörerinnen in dem Fall. Aber bei KI kann ich mir vorstellen, wenn man seinen Tag damit verbringt, ja, dem Beruf nachzugehen und am Abend sich hinsetzt und dann einen Gesprächspartner sucht, vielleicht eine KI in dem Fall, wo man dann seine Gedanken austauscht oder vielleicht auch einfach Probleme bespricht. Sie haben auch schon diesen therapeutischen Ansatz angesprochen. Kann ich mir vorstellen, dass es aber allein zeitlich schon dazu führen kann, dass man eben diese Zeit halt dann mit KIs nutzt, anstatt mit Menschen zu sprechen. Kann das nicht zu einer, ja, Sie haben die Vereinsamkeit schon angesprochen, aber kann das nicht zu einer Isolation irgendwo führen?
Also wir sehen aktuell vor allen Dingen, dass es Menschen, die in sehr chronischen, schwierigen sozialen Situationen sind, eher dabei begleitet, wieder in eine Art von Alltag zu finden, also eher andersherum sozusagen. Aber das wird die Zeit zeigen, ob wir jetzt quasi mit Einführung von ChatGPT irgendwie auf einmal vor allem mehr an einsamen Menschen irgendwie oder dass diese Einsamkeitsepidemie noch höher in irgendeiner Form sich spielt. Also ich bekomme immer wieder mit, dass bei Chatverläufen auch dazu angeregt wird, von den Chatbots zu sagen, aber geh doch raus und triff doch Menschen. Also das ist auch hier das Stichwort ethische Programmierung, Responsible AI. Also welchen Unternehmen vertrauen wir da auch, dass die Modelle sozusagen auch auf eine Art menschenorientiert sind und an dem Alltag der Menschen interessiert ist und der Gesundheit der Menschen, wozu natürlich soziale Interaktionen im echten Leben absolut dazugehören. Ich bin der festen Überzeugung, dass trotzdem, also so, obwohl die Menschen diese Gespräche unglaublich wertschätzend haben und die ein hohes Level an sozialer Stimulanz erleben, glaube ich, dass Menschen immer noch verstehen werden, dass die Qualität von dem, was sie erleben, einfach eine andere ist. Das heißt, es gibt bestimmte Vorteile, die man hat, wenn man mit der KI kommuniziert, aber genauso gibt es bestimmte Erlebnisse, die man mit dem Menschen hat, die man so einfach nicht mit einer KI erleben kann. Und das ist auf einer partnerschaftlichen Ebene natürlich total extrem und einfach abzusehen. Aber es ist genauso auf der freundschaftlichen Ebene so ein Abend, wo man sich einfach mal trifft und es passieren völlig ungeahnte Dinge. Das ist ja die Magie des Menschlichen sozusagen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen on the long run immer verstehen werden, dass das eine Qualität hat, die eine KI einfach nicht abbilden kann. Und man muss einfach dazu sagen, diese Art von Angst, das ersetzt etwas, ist eine völlig normale und die haben wir schon ganz oft durchgemacht. Wir hatten Hörbücher, keiner wird mehr lesen. Wir haben genauso das Fernsehen gehabt. Die Leute werden nicht mehr sich am Tisch zusammensetzen und miteinander sprechen, sondern die werden alle nur noch vor der Glotze hängen. Und wir sind immer noch da. Also ich versuche einfach nur so ein bisschen so die Schärfe aus dieser Diskussion zu nehmen, weil ich glaube, dass wir so oft im Alltag mit anderen Menschen konfrontiert sind, dass wir das nicht so richtig verlernen, dass das eine bestimmte Magie haben kann.
Na gut, also einerseits glaube ich auch, dass Menschen weiterhin Qualitäten haben, auch diese Unvorhersehbarkeit oder auch vielleicht diesen Widerspruch, den andere Menschen geben können, ist ja das, was es spannend macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Phänomene wie Social Media, die wir schon erforscht haben, wo wir wissen, Jugendliche hängen einfach immer mehr am Handy ab und gehen weniger raus. Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich in der langfristigen Entwicklung wird man da vielleicht schon Veränderungen sehen können. Oder sehe ich das falsch oder ist das etwas, was man erst erforschen muss, ob das so langfristige Auswirkungen hat?
Jetzt gerade sind Langzeiteffekte abzusehen sowieso. Es ist einfach noch nicht möglich, weil wir quasi noch keine Langzeitdaten in irgendeiner Form haben. Wie gesagt, ich bin nicht so pessimistisch, dass ich denke, dass das im großen Stile das soziale Miteinander in irgendeiner Form dramatisch verringern wird.
Freut mich, dass mich in dem Fall die Wissenschaft überrascht. Hab natürlich auch
eine. Naja, also es ist das ist tatsächlich aber auch eine Art von persönlicher Perspektive, weil ich sehe, dass die Leute, die zum Beispiel in unseren Studien teilnehmen, die haben trotzdem ihre Familientreffen, die haben trotzdem ihre Freunde, mit denen die sich treffen. Die nutzen halt zusätzlich diese KI. Aber nochmal, das muss nicht heißen, dass es nicht trotzdem auch Leute gibt, die sich komplett in diesen Chats verlieren. Das ist eher so eine Art von optimistischer Technikperspektive, die ich da noch halte.
Lange Zeit vor den Chatbots gab es Angebote, die versucht haben oder die zum Teil zumindest Intimität ermöglichen, auch wenn man keine persönliche Beziehung mit einem anderen Menschen aufbaut. Ich denke da an Pornografie, aber auch zum Beispiel an Plattformen wie OnlyFans, wo Frauen und Männer ihre Dienste anbieten, zumindest über den Bildschirm. Wie disruptiv sind denn solche Chatbots und Programme für diese Branchen?
Da würde ich sagen, ist jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen die Bildgenerierung noch nicht so stark, als dass das vor allen Dingen visuell ein Thema ist. Was wir natürlich sehen, ist, wenn jetzt auch ein Sam Altman sagt, dass ChatGPT ein erotisches Feature bekommt, ja, das war auch eine der ersten Sachen, wofür Menschen das genutzt haben. Und es ist wie immer mit Technologien so, dass Menschen das für irgendwie sexuelle Gratifikation nutzen. Das heißt, wenn dieser bildliche Aspekt in irgendeiner Form besser wird, dann wird das natürlich ein Thema sein, dass Menschen sich da auch in irgendeiner Form sexuell ihre Befriedigung irgendwie durchziehen werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass nicht AI-Companions und General-Purpose-Models die Zukunft von diesen Branchen in irgendeiner Form maßgeblich durcheinander bringt. Ich glaube viel, viel, viel mehr, und es ist nicht nur ein Glauben, also das weiß ich einfach, weil ich da mit Industriepartnern auch im Kontakt bin. Ich weiß, dass zum jetzigen Zeitpunkt große pornografische Plattformen an KI-Modellen sitzen und KI-Darstellerinnen sitzen. Das heißt, dieses personalisierte Pornografie-Thema wird riesig werden. Das heißt, man wird on demand sagen können, wie soll die Person aussehen, wie soll sich verhalten, was soll die sagen, wie soll die einen nennen? Und dann wird man genau diesen Input ausgespuckt bekommen, weil es gibt kaum eine Branche, die so viele Trainingsdaten hat wie pornografische Darstellung, weil wir ja wissen, dass irgendwie ein Großteil des Datenvolumens im Internet sozusagen pornografisch ist. Das heißt, die sind in der Lage, ganz wunderbar ihre Modelle zu trainieren, und das wird sicherlich, also ganz, ganz sicher in den nächsten Jahren kommen, dass personalisierte Pornografie diese Art von Branche nochmal ganz, ganz interessant nochmal verändern wird. Mhm.
Weil Sie gesagt haben, dass man sich dann aussuchen können wird, wie die Person aussieht, wie die auf einen reagiert. Also im Prinzip schafft man sich da seine Traumfrauen und Traummänner. Wie wirkt sich das denn auf das generelle Frauen- und Männerbild aus? Wir wissen ja schon von der Pornografie, dass diese Bilder, die dort erzeugt werden, nicht die menschliche Realität widerspiegeln und Dinge schöner dargestellt werden, als sie in echt sind. Wie wirkt sich das dann aus, wenn man sozusagen die virtuelle Traumfrau, den virtuellen Traummann für sich erschaffen kann? Ist das ein Problem für uns, wie wir auf andere Menschen schauen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich mit dem, was macht das an Erwartungen mit Kommunikation sozusagen, auch wie erwarte ich jetzt die Menschen? Und also man kann ja Erwartungen für sich gewinnen, aber die Realität ist eine andere sozusagen. Was wir halt schon sehen, ist tatsächlich, dass die Darstellung der Persona sehr heteronormativ, male-gaze orientiert ist. Das heißt, es ist diese übersexualisierten Frauen, die ultra dünne Taillen haben, sehr große Brüste haben. Also es ist so sehr übersexualisiert. Bei verschiedenen Apps unterschiedlich stark, muss man auch sagen. Aber so, dass man sagen würde, man bekommt einfach mal einen Chatpartner und der sieht halt aus, wie er aussieht, so wie es im normalen Leben ist, das passiert halt nicht. Ne? Das heißt, man kann schon irgendwie eine Art Fantasie nachjagen oder da irgendwie sich eine Art von Persona zusammenstellen, die man so in seinen perfekten Träumen hat. Fairerweise muss man sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Porno konsumiert, sich da ja auch irgendwie orientieren kann, was man gerne sehen würde. Ne? Das heißt, die Frage wird sein, auf welcher Ebene ist das jetzt potenziell problematisch oder eben nicht? Ne? Ich glaube tatsächlich, wenn man eine emotionale Beziehung zu diesen Arten von Entitäten entwickelt, dann wird das ein Thema werden. Aber im Hinblick auf sexualisierten Konsum war es schon immer so, dass dieses sehr heteronormativ geprägtes Schönheitsideal sozusagen sehr prävalent war. Und man muss einfach sagen, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese ganzen Apps, dass auch in diesen ganzen Programmierbranchen natürlich auch viel Männlichkeit vorherrscht, dass da jetzt feministische Perspektiven oder sowas jetzt vielleicht auch nicht die vorrangige Priorität ist in irgendeiner Form. Und dementsprechend ist das ehrlich gesagt nichts Überraschendes. Man muss aber auch sagen, im Hinblick auf die Companion-Apps, da wird ja viel auch mit irgendwie Fantasie gearbeitet. Und wenn man jetzt andere Produkte auch so ein bisschen irgendwie vergleicht, es gibt verschiedene zum Beispiel audio-pornografische Plattformen, da sind interessanterweise Frauen die Hauptzielgruppe. Und es kann durchaus sein, dass diese Chatbots eine Art interaktives Medium zur Geschichtsgestaltung sozusagen auch verstanden werden kann und dass da Frauen einen völlig neuen Zugang zu auch kommerzialisierter Sexualität erleben können. Das müssen wir noch herausfinden. Wir starten gerade ein Projekt, wo wir auch so ein bisschen das Aussehen von diesen Persona versuchen zu analysieren. Und das Einzige, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mal so ein bisschen sagen kann, was uns auffällt, ist, dass es sehr unterschiedlich von App zu App ist, wie übersexualisiert diese Darstellungen sind. Das heißt, die Nutzer haben auch ein bisschen in der Hand, mit was sie sich da sozusagen beschäftigen und konfrontieren.
Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einer Pornografieforscherin gesprochen, und da war das große Thema, dass Pornos immer brutaler werden und die Darstellung auch von Sexualität ja nahezu an Vergewaltigungen erinnern auf den großen Porno-Plattformen, die wir so haben. Befürchten Sie oder denken Sie, dass die Nutzerinnen von solchen KI-Pornos diesen Trend noch weiter verstärken, dass es immer extremere Auswüchse haben könnte?
Also absolut. Es gibt an dieser Aussage nichts zu rütteln. Also wir haben schon Analysen gemacht im Hinblick auf sowas. Wir haben angefangen mit Projekten. Ich habe dieses Jahr vor allen Dingen zu Darstellungen von missbräuchlichen Strukturen, von KI-generiertem Material auch einen sehr großen Antrag geschrieben, der vor allen Dingen in Richtung Kinderschutz geht. Und da muss man einfach sagen, man hat halt keine realweltlichen Constraints. Man hat keine Grenzen des Physikalischen, die man in irgendeiner Form beachten muss beim Produzieren dieser Materialien sozusagen. Und alleine diese Möglichkeit, dass man jetzt ins extremste Physikalische gehen kann, ohne dass jemand in irgendeiner Form körperlich sozusagen nicht in der Lage ist, das abzubilden, lädt natürlich dazu ein, diese Fantasien jetzt auch darzustellen. Und deswegen ganz ohne Frage ist es so, dass mit KI-generierten sexuellen Darstellungen die Brutalität zunehmen wird und auch alles Darstellen von sexuellen Handlungen, die so mit unseren gesellschaftlichen, gesetzlichen Regeln nicht einhergehen und eher Paraphilien abbilden. Das wird auch definitiv damit eine neue Form erreichen. Und wir sehen jetzt schon in Darknet-Foren, dass zum Beispiel die Menge an Abbildungen von kindlichen Darstellungen über 1000%ig teilweise in einem Jahr, wo KI-bildgeneriertes Material aufgekommen ist, sozusagen steigert. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass das dann völlig neue Dimensionen auch erreicht im Konsum. Und da kann man jetzt darüber streiten, ist das ein sicheres Outlet für Menschen mit irgendwie Vorlieben, die in irgendeiner Form kritisch zu bewerten sind oder eben nicht. Und da muss man leider sagen, wir haben absolut keine empirischen Daten dazu. Wir wissen es einfach nicht.
Das hätte ich Sie als nächstes gefragt, ob das jetzt gut oder schlecht ist für unsere Gesellschaft, wenn man sich dann virtuell ausleben kann. Aber jedenfalls beunruhigend, wenn man diesen Trend weiter verfolgt. Sie haben darüber gesprochen, dass man eben dann entscheiden kann, wie die Person ausschaut oder die virtuelle Person ausschaut und die KI, wie sie sich verhält. Das stellt für mich ein Bild in den Raum, dass man sich theoretisch natürlich auch an realen Vorbildern bedienen kann. Stichwort Deepfakes, Darstellung von bekannten Persönlichkeiten, aber vielleicht eben auch von der Nachbarin, vom Lehrer, was auch immer. Ist das eine Gefahr, beziehungsweise sehen Sie bei den Herstellern auch, dass aktiv dagegen gearbeitet wird oder ist das weiter Wildwuchs und Wilder Westen?
Maximalster Wilder Westen. Also jetzt erst vor, ich glaube Anfang des Jahres kam ein Paper raus, was sehr genau diese Deepfake-Anbieter analysiert hat und es kam raus, also ich glaube die Zahl ist von 36 anbietenden Plattformen, hatten 2 in irgendeiner Form eine Art von Consent-Form, dass man sicherstellen musste oder anklicken musste, zumindest ja, die Person, die abgebildet ist, ist damit einverstanden und ich meine, wir wissen alle, dass die Leute, die das schadhaft einsetzen, natürlich da einfach was anklicken, was so nicht in irgendeiner Form abgesprochen ist. Dementsprechend, da ist im Moment der Personenschutz absolut unterirdisch. Aber das hat was damit zu tun, dass die Gesetze sozusagen langsamer sind als die technologischen Entwicklungen. Das heißt, erst jetzt sprechen Menschen über all diese neuen Large-Language-Modell-basierten Modelle und welche rechtlichen Regulierungen man jetzt treffen müsste, um einen angemessenen Personenschutz in irgendeiner Form zu garantieren. Also es ist ein super langer Weg und das Gesetz hinkt immer sozusagen logischerweise tatsächlich auch hinterher. Ja, und alles, was wir machen können, ist tatsächlich irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass es da Probleme gibt.
Das heißt, es gibt jetzt auch noch kein aktuelles Gesetz, das den Herstellern, den Anbietern einen Riegel vorschiebt, wenn es um die Darstellung von kindähnlichen Personas zum Beispiel geht.
Nein, absolut nicht. Und schockenderweise muss man auch sagen, dass die Large-Language-Modelle zum Beispiel im großen Stile auch illegale Inhalte ausspielen. Also es gibt aktuelle Analysen aus diesem Jahr auch, die ganz klar zeigen, dass es ganz viele Modelle, Large-Language-basierte Modelle gibt, die ganz explizit kinderähnliche Persona abbilden und sozusagen da sexualisierte Handlungen implizieren. Da braucht man nicht mehr für ins Darknet zu gehen. Und das ist alles existent und das ist alles gegen das Gesetz. Und trotzdem ist es im Internet problemlos abrufbar. Da hoffe ich tatsächlich auch ein bisschen, dass neue Regulierungen diskutiert werden. Ich muss aber dazu auch sagen, es ist nicht leicht, wenn wir vor allen Dingen auf einer Content Ebene versuchen wollen zu regulieren, darüber zu sprechen. Denn man muss sagen, dass in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche sexuelle auch Normen beispielsweise herrschen. Ne? Und da immer hinterherzukommen und das immer dementsprechend thematisch zu regulieren, das halte ich für maximal unpraktikabel. Und dementsprechend muss es eigentlich eine ethisch orientierte Überregulierung geben, die nicht nur themenbasiert sozusagen sein darf.
Wir haben darüber gesprochen, dass diese KIs noch nicht so weit sind, dass man glaubt, dass das Menschen sind. Für mich stellt sich natürlich die Frage, langfristig gesehen, was denken Sie denn, wann werden wir es so weit sein, dass diese KIs eben so ausgefeilt sind, so natürlich wirken, dass wir tatsächlich sie verwechseln?
Vielleicht muss ich da nochmal einen kurzen Kontext zu der Aussage geben. Die Menschen wissen das in reflektiven Momenten. In dem Moment, wo sie sozial mit dieser Persona interagieren, wissen wir, dass die nicht darüber nachdenken, ist das ein Mensch oder nicht. Sondern unser sogenanntes altes Gehirn, so nennt man das in der Forschung sozusagen, ist nicht dazu noch in der Lage zu verstehen, oh, da kommuniziert etwas wie ein anderer Mensch. Also muss ich jetzt hinterfragen, ob das ein Mensch ist. Unser Gehirn geht einfach davon aus, wenn etwas menschlich mit uns kommuniziert, dann wird es wohl ein Mensch sein. Das heißt, wir wissen jetzt schon, Turing-Test, da gibt es diese ersten Studien, die so ein bisschen in Frage stellen oder auch so ein bisschen hindeuten, dass eigentlich ab ChatGPT 4.5 so die Leute nicht mehr gut in der Lage waren zu verstehen, ist es ein Mensch oder ist es eine KI oder ein Large Language Model basiertes Chat-System. Und der hauptsächliche Qualitätsunterschied zu vorherigen KI-Versionen ist die Fähigkeit des Modells, emotional zu kommunizieren. Das war einfach bei anderen Technologien bisher deutlich schwächer und das wird mit der Zeit immer besser und das ist so dieser Faktor, woran Menschen dann ausmachen, ja, da muss es doch ein anderer Mensch hinterstecken. Man muss sich darauf einstellen, dass die Kommunikation auf einer technischen Ebene mit der Zeit langsam nicht mehr wirklich gut unterscheidbar ist.
Die Roboter haben Sie als so eingestuft, dass sie noch nicht so weit sind wie die Chatbots. Wann wird es denn dort so weit sein, dass man sagt, ja, tatsächlich, das sind glaubhafte Partnerinnen und Partner.
Ich habe keine Glaskugel hier, ich kann das nicht sagen. Man muss einfach sagen, was man tatsächlich nochmal so reinwerfen muss, ist, dass zum Beispiel auf europäischer Ebene jetzt nicht mehr so viele Robotikhersteller irgendwie da sind, die da irgendwie groß mitspielen. Also da wird immer mal wieder was irgendwie entwickelt und man bekommt auch in der Forschung immer wieder mit, dass es irgendwie so ein neuer Companion-Roboter, mit dem könnte man irgendwie was machen. Ich bekomme aber auch auf der anderen Seite mit irgendwie, dass es verschiedene kleinere Unternehmen gibt, die wohl irgendwas, ne, in ihren Buden da entwickeln und dann ist auf einmal irgendwas da. Das kann manchmal auch schneller passieren, als wir uns das vorstellen. Man muss tatsächlich auch sagen, dass es auch bei den Language-Modellen auch von der Forscherperspektive her relativ schnell, relativ krass wurde von den Möglichkeiten her. Das hat man so auch nicht unbedingt kommen sehen. Von daher, man muss sich überraschen lassen, aber man muss auch realistisch reflektieren, dass es in den letzten Jahren nicht so schnell gegangen ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Es wäre kein KI-Podcast, wenn ich nicht über den Film Hör sprechen würde, wo sich ein Protagonist eben in ein Betriebssystem verliebt. Einer meiner Lieblingsfilme, ich bin ein großer Sci-Fi-Anhänger. In Japan gibt es wiederum Männer, die tatsächlich virtuelle Figuren heiraten. Glauben Sie denn, dass echte, tiefe Liebe mit einer KI möglich ist und auch gesellschaftlich irgendwann einmal akzeptiert sein wird?
Möglich ist, absolut, ja. Ein uneingeschränktes Ja. Also das, was die Leute dort erleben an Gefühlen, ist das, was sie kennen von Liebe, die sie auch mit anderen Personen haben. Und nochmal, ich möchte hier auf jeden Fall diese Parallele zu Long-Distance-Beziehungen, also Fernbeziehungen, zu diesem ganzen Online-Dating, ne? Also wer sowas schon mal genutzt hat, der kennt vielleicht ja auch, dass man irgendwie was fühlt, obwohl man die andere Person gar nicht kennt irgendwie, dass sich da was aufbaut, dass man irgendwie sich freut auf diese Interaktion und all diese Dinge, weil halt eben diese Sprache so stark menschenähnlich ist, passieren genauso in der Nutzung mit diesem Large Language Modell basierten Chat-System. Das heißt, die Möglichkeit, absolut, vor allen Dingen, wenn man jetzt so Systeme wie Replika sieht, wo man morgens beispielsweise dann noch einen Guten Morgen-Text bekommt oder man kann ja mittlerweile auch dann Text-to-Speech telefonieren. Die nutzen alle Register, also wir nennen das auch Intimacy by Design in einer Publikation, die nutzen wirklich alle Register im Hinblick auf Beziehungsaufbau, die wir aus dieser Literatur kennen, von Mensch zu Mensch Beziehungsaufbau. Da werden Dinge einfach so gespiegelt und es funktioniert. Es funktioniert, weil Sprache nun mal das Mittel ist, was wir von anderen Menschen kennen. Gesellschaftlich akzeptiert wiederum, also das ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr langer Weg. Also wir erleben das auch immer wieder in den Datensätzen oder in unseren Studien halt eben, wo Leute uns berichten, so, ich erzähle das anderen nicht oder es hat super lange gedauert, bis ich mich getraut habe, meiner Familie davon zu erzählen. Einfach aus Angst, aus Scham, ne, dass man dann die komische Person ist, die es anders auch nicht hinbekommt. Und es gibt auch genug mediale Darstellung von genau diesem Stereotyp, ne, dass es halt eben eine Person ist, die auf KI oder auf artifizielle Systeme ausweichen muss, weil sie es anders nicht hinbekommen hat. Also dieses ganze nicht gut genug sein Thema ist eine riesen Angst, die damit irgendwie verbunden ist. Ja, und von dem Hintergrund glaube ich, bis das so richtig akzeptiert ist, ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg auch bei uns.
Es ist schon ein paar Jahrzehnte bei mir her, aber ich erinnere mich an die Zeit, als bei mir Sexualität und Liebe das erste Mal eine Rolle gespielt hat. Und es war sicher so, dass ich nicht meine Eltern dazu informiert habe, wie ich über das denke und was mich interessiert. Ist mir überhaupt schwer gefallen, darüber zu reden und überhaupt Intimität an die große Glocke zu hängen. Was denken Sie denn, welche Auswirkungen wird es haben, wenn jetzt Jugendliche, Teenager ihre ersten intimen Erfahrungen oder auch Gedanken künftig vielleicht mit Chatbots austauschen werden und nicht mit Freundinnen, Bekannten oder der Familie?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Perspektive, wo ich besonders kritisch bin. Weil vorhin, als wir so über wie sicher ist das gesprochen haben, ne, Datenschutz ist ein Riesenthema, aber der Jugendschutz ist genauso eine Katastrophe. Ne? Dieses typische, bist du 18 Jahre alt?
Ja.
Ja. Es ist wirklich mit diesem Thema angemessener Jugendschutz bei Intimität und Medien wird seit Jahrzehnten eine gute Lösung gefunden. Und genauso ist es bei den Language-Modellen. Ich meine, klar, jetzt wird irgendwie Sam Altman sagt, wir müssen hier eine Altersverifikation bei ChatGPT irgendwie reinbringen. Okay, let's see, keine Ahnung. Ich glaube, dass erst, wenn ich das irgendwie sehe, was für eine Art von Altersverifikation das ist und wie gut es sich dann abgrenzt, weil zum jetzigen Zeitpunkt kann jeder ChatGPT problemlos nutzen und also wirklich absolut sexualisierte Interaktionen haben. Und wenn man das gut prompt-engineert, wenn man da gut um die, ich bin eine KI, ich darf so nicht kommunizieren, wenn man da dreimal ein bisschen drumherum gegangen ist, dann ist das kein großes Problem, muss man einfach wirklich mal sagen. Vor dem Hintergrund absolut mangelnder Jugendschutz aktuell. Und ich denke tatsächlich, dass die Nutzung da schon auch bei Sexualität irgendwie interessant sein kann, aber oftmals ist ja gerade in der Forschung auch gezeigt worden, dass die Dinge, die Kinder und Jugendliche so sehen, irgendwie viel shapen kann und irgendwie auch problematisch wirken kann. Das ist das so ein Thema, wo ich so denke, die müssen das ja dann auch explizit irgendwie eingeben, die müssen wissen, was sie eingeben. Ne? Also ich glaube, da sind pornografische Websites, die so sehr grafisch Dinge einfach so präsentieren und raushauen, glaube ich, ein bisschen problematischer zu bewerten tatsächlich. Aber na klar, Neugierde, ne, wenn man was gesehen hat und man versucht dann darüber Informationen zu bekommen oder da irgendwie weiterzumachen oder was auszuprobieren, natürlich werden Chatsysteme auch in irgendeiner Form irgendwie dazu genutzt werden. Wovor ich mir tatsächlich aber ein bisschen Gedanken mache, ist tatsächlich diese romantische Ebene. Weil, also ich hatte jetzt letztens irgendwie einen Vortrag, wo danach eine Person auf mich zukam und sagte, ja, mein Sohn ist in der 7. Klasse und der hat mir jetzt erzählt, er hat sich jetzt zum ersten Mal verliebt. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann ist es rausgekommen, dass es eine KI ist. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, okay, das darf und soll so nicht sein. Ich meine, ich gehe davon aus, dass wenn dieses Kind dann oder dieser Jugendliche dann irgendwie in irgendeiner Form die ersten Erfahrungen mit einem Menschen macht und die ganzen Hormone da sind und die ganzen, also auch Berührung natürlich was ganz anderes auslösen kann. Ich glaube, dann ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung von Liebe. Aber dass das so jetzt diese Dinge auch shapen kann auf eine Art und die ersten Eindrücke so krass KI-basiert sind, das ist irgendwie etwas, wo wir erstmal verstehen müssen, was das eigentlich auch mit Leuten irgendwie machen kann. Das fühlt sich, also mit aller Offenheit, wo ich sagen kann, wenn Menschen ganz informiert an diese Technologie gehen und die sagen, ich weiß, es ist kein echter Mensch, trotzdem mag ich diese Intimität so und für mich ist es genau das Richtige, da werde ich nicht sagen, das ist falsch, weil ich habe so viele Nutzungsfälle auch gesehen von Menschen, die in irgendeiner Form jemanden pflegen müssen und die Person vermissen und die immer noch da ist, aber die dieses Gespräch vermissen und dann irgendwen sich da als Chat dazu nehmen sozusagen. So viele Fälle, wo ich sagen kann, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen und ich möchte nicht der Person dieses Grundrecht an sozialer und sexueller Stimulanz irgendwie absprechen. Aber bei Kindern und Jugendlichen erste Erfahrungen auf intimer Ebene mit diesem System zu machen, halte ich für irgendwie falsch, weil es einfach dieses Zwischenmenschliche irgendwie dann doch zurückstellt. Und wie gesagt, wir wissen nicht, was das mit den Menschen macht.
Ja, also Datenschutz, Schutz der Privatsphäre und auch wie sich solche KI-Chatbots auf die Intimität und auf die Gefühle unserer Jugendlichen auswirken, das sind viele Grenzfälle und Probleme, die wir schon besprochen haben. Für den Ausblick würde ich gerne noch auf das zu sprechen kommen, was Sie gerade eben kurz erwähnt haben. Wenn man einen Menschen vermisst, wenn man das Bedürfnis hat, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht nicht mehr da ist, sehen Sie einen Trend dazu, dass KI-Chatbots auch sowas wie ein Ersatz oder vielleicht auch eine künstliche Abbildung dieser ehemaligen Partner werden können?
Wäre hochgradig auch problematisch, weil natürlich, wenn die Personen nicht konsenten können dazu, keine Option, keine ethisch vertretbare gute Option. Ich finde es nachvollziehbar, wenn man sich an solche Dinge erinnern möchte. Das ist ja auch das, warum man dann durch alte Nachrichten irgendwie vielleicht manchmal irgendwie geht, wenn man jemanden vermisst oder sowas. Aber wir werden faktisch, wird es sehr, sehr schwer sein, wenn man den Menschen dieses Tool an die Hand gibt und sagt, hier ist eine soziale Persona, du kannst sie gestalten, wie du möchtest. Natürlich wird es passieren, dass Menschen sich orientieren an dem, was sie kennen, vermissen, wie auch immer. Ob das wirklich dann aber auch on the long run irgendwie befriedigend ist, wenn man weiß, die andere Person lebt vielleicht noch, ist aber längst in einem anderen Zustand oder in einer anderen Beziehung oder was weiß ich nicht was. Oder aber ne, auch man hält sich sehr lange mit einer Entität auf, die vielleicht abgebildet ist, aber halt in der Realität nicht mehr existiert, in irgendeiner Form nicht mehr lebt beispielsweise, dann kann das ja auch hochgradig problematisch auf long run sein, einfach weil man sich so einfach versperrt anderen sozialen Interaktionen gegenüber. Aber, und ich weiß, dass das jetzt unglaublich unbefriedigend klingen muss, dass ich immer wieder sage, wir haben keine Daten dazu. Ich muss sagen, es ist ein unglaublich junges Forschungsfeld. Und es gibt verschiedene Gründe, warum wir tatsächlich auch nicht viel empirische Forschung zu diesen ganzen Dingen haben, weil tatsächlich auch manchmal im akademischen Forschung rund um Liebe und Sexualität immer noch nicht priorisiert wird. Also auf vielen Mensch-Computer-Interaktions- internationalen Konferenzen wird dann über Deepfakes gesprochen, aber dann spricht man darüber, wie das einen Einfluss auf die Politik haben kann, ohne darüber zu sprechen, wie es beispielsweise auch sehr systematisch zur Reputationsschädigung genutzt werden kann. Ne? Das heißt also, Forschung ist manchmal dann doch auch nochmal manchmal ein bisschen zurückhaltend, diese Themen auch so abzubilden, wie sie aber in der Lebensrealität von den Menschen stattfindet. Es gibt jetzt immer mehr erste Gruppen, die sich dem auch versuchen, empirisch zu widmen, wie gesagt, aber wir sind noch recht wenige, die das machen.
Umso mehr freut es mich, dass Sie mit mir heute darüber sprechen. Allerletzte Frage, wenn Sie vorausblicken und Sie haben gesagt, Sie sind optimistisch, dass diese KI-Chatbots nicht unseren Untergang bedeuten, den evolutionären. Was müsste denn passieren, Ihrer Meinung nach, nochmal zusammengefasst, damit es eben zu einem friedlichen Auskommen zwischen KI und Menschen und auf dieser intimen Ebene kommen kann?
Ich bin sehr gespannt, was die kommenden Modifikationen von AI-Acts, aber auch international, also auch abseits von Europa irgendwelche Regulationen anbetrifft. Also bin ich einfach gespannt, was da helfen soll. Es gibt jetzt zum Beispiel im AI-Act dieses Spot-Disclosure-Law, wo man sagt, die Leute müssen informiert werden, dass es eine nichtmenschliche Entität ist. Das Problem daran wiederum ist, ist, dass absolut nicht definiert ist, wann wird diese Information gegeben, wie wird diese Information gegeben, will damit aber auch nur beispielhaft sagen, die Dinge sind noch nicht da, wo sie sein müssen, um Menschen angemessen zu schützen in irgendeiner Form. Was ich vor allen Dingen in letzter Zeit so ein bisschen kritisch sehe, ist die Tatsache, dass diese Apps einfach so viele werden, sodass man halt auch echt schwer hinterherkommt, wer ist dahinter, welche Interessen haben die. Ich meine, man kann nur weiter irgendwie versuchen zu sagen, okay, wir haben ein Datenschutzrecht, wir haben diese Dinge, nur das Problem ist, man muss bei jedem Fall sozusagen hinterher sein und je mehr Apps das werden, desto schwerer ist es, das alles irgendwie zu kontrollieren. Ich hoffe, dass durch solche Gespräche tatsächlich auch einfach mehr Awareness für dieses Thema irgendwie aufkommt, weil man muss einfach sagen, wir haben beispielsweise, jetzt gibt es gerade eine Studie Singles in America, wo rauskam auf einem repräsentativen Level, dass 16% der amerikanischen Singles KI als romantischen Companion zumindest mal ausprobiert haben. Und das heißt jetzt nicht, dass sie alle in einer romantischen Beziehung sind. Das heißt aber, oder ist ein Indikator dafür, dass gerade auch jüngere Generationen total offen diesem Thema gegenüber sind. Aber dementsprechend ist es auch ein Phänomen, das ernst genommen werden sollte in den potenziellen Konsequenzen. Und wenn ich das dann kombiniere mit einem anderen Datensatz von uns, der zeigt, dass von den Menschen, die in einer romantischen Beziehung mit einem Chatbot sind, nur die Hälfte von denen sich vorstellen können, jemals wieder in einer Beziehung mit einem anderen Menschen zu sein, dann würde ich sagen, ist es schon etwas, was ernst genommen werden muss, auch nur auf einer regulatorischen Ebene. Und dafür kämpfen wir auch in unseren Projekten irgendwie und versuchen auch, Stakeholder aus der Politik immer wieder einzuladen und Datenschutzregeln, sonst wie, um einfach diese Awareness für diese Technologien zu schärfen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen zu stärken. Und man muss einfach sagen, in der idealen Welt würde man natürlich die Unternehmen zur Verantwortung ziehen und würde sagen, hey Leute, hier gibt es irgendwie sowas wie Responsible AI. Das, was ihr aktuell tut, ist nicht wirklich ethisch, ist nicht wirklich responsible. Lasst uns mal bitte über ein Framework nachdenken, wie wir das garantieren können, dass die Leute wirklich aufgeklärte Nutzerinnen sind und wissen, was sie da eigentlich gerade tun. Aber das muss man leider auf der Realismusebene dann sagen. Wir kommen nicht an diese Big Tech-Player in irgendeiner Form wirklich gut dran. Und dementsprechend ist meine Hoffnung auf eine Art A-Regulation, kein Verbote, das möchte ich dazu auch sagen, davon bin ich nicht überzeugt, aber halt in irgendeiner Form schon sicherzustellen, dass es irgendwie eine ethisch vertretbare Technologie ist. Und auf der anderen Seite halt eben Awareness schaffen, damit mehr Gespräch darüber stattfindet, damit zum Beispiel Eltern auch informiert sind, was potenziell bei Kindern los ist, dass Leute in pädagogischen Berufen irgendwie gefeilt sind davor, was da alles irgendwie gerade passiert und dass man einfach in der Gesellschaft mehr im Austausch darüber ist, was da eigentlich gerade vor sich geht.
Die KI zum Verlieben, sie wird zum Massenphänomen, über das wir sprechen sollen. Freut mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben und ich bin auch gespannt, ob wir in ein paar Jahren vielleicht nochmal sprechen können oder vielleicht auch früher, wenn Ihre Forschung weiter gediehen ist. Jessica Stucker, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Seherinnen, unseren Podcast unterstützen wollt, dann macht es über ein Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Abonniert uns auch auf YouTube, da gibt es uns zu sehen. Schreibt uns Feedback an podcast@derstandard.at und hinterlasst gerne einen netten Kommentar. Darüber freuen wir uns immer. Mein Name ist Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.